Wir kommen heute Morgen bereits zu Josua Kapitel 20. Und zwar ein wunderbares Thema, die Zufluchtsstädte in Israel. Ich lese ab Vers 1. Und der Herr redete zu Josua und sprach: Rede zu den Kindern Israel und sprich: Bestimmt euch die Zufluchtsstädte, von welchen ich durch Mose zu euch geredet habe, dass dahin fliehe ein Totschläger, der jemanden aus Versehen unabsichtlich erschlagen hat. Und sie seien euch zur Zuflucht vor dem Bluträcher. Und er soll in eine von diesen Städten fliehen und an dem Eingang des Stadttores stehen und vor den Ohren der Ältesten jener Stadt seine Sache vorbringen. Und sie sollen ihn zu sich in die Stadt aufnehmen und ihm einen Ort geben, dass er bei ihnen wohne. Und wenn der Bluträcher ihm nachjagt, so sollen sie den Totschläger nicht in seine Hand ausliefern. Denn er hat seinen Nächsten unabsichtlich erschlagen. Und er hasste ihn vor dem nicht. Und er soll in jener Stadt wohnen, bis er vor der Gemeinde zu Gericht gestanden hat. Bis zum Tode des Hohenpriesters, der in jenen Tagen sein wird. Alsdann mag der Totschläger zurückkehren und in seine Stadt und in sein Haus kommen. In die Stadt, aus welcher er geflohen ist. Und sie heiligten Kadesh in Galiläa, im Gebirge Naphtali, und Sichem im Gebirge Ephraim, und Kirjat Arba, das ist Hebron, im Gebirge Juda. Und jenseits des Jordan von Jericho, gegen Osten, bestimmten sie Bezer in der Wüste, in der Ebene, vom Stamm Ruben, und Ramot in Gilead vom Stamm Gad, und Golan in Baschan vom Stamm Manasse. Das waren die bestimmten Städte für alle Kinder Israel und für den Fremdling, der in ihrer Mitte weilte. Auf das dahin fliehe ein jeder, der jemanden aus Versehen erschlagen würde, damit er nicht durch die Hand des Bluträchers sterbe, bis er vor der Gemeinde gestanden habe. Wir haben gelesen in Vers 1, dass eine Bestimmung ist, die schon durch Mose gegeben worden war. Und zwar ist das in 4. Mose 35 zu finden. Also bevor Israel in das Land gehen konnte, war die Sache mit den Zufluchtsstädten schon festgelegt. Und zwar geht es hier um ein Problem der Haftpflicht. Ein Haftpflichtproblem, wenn jemand aus Versehen eine andere Person tötet, und das war gar nicht ein Mord, sondern zum Beispiel ein Unfall. Lesen wir in 4. Mose 35, Vers 9. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen: Wenn ihr über den Jordan in das Land Kanaan zieht, so sollt ihr euch Städte bestimmen. Zufluchtsstädte sollen sie für euch sein, dass dahin fliehe ein Totschläger. Also nicht ein Mörder. Ist eben nicht das Gleiche. Ein Mörder ist jemand, der illegal tötet. Und ein Totschläger ist jemand, der eine andere Person tötet, aber zum Beispiel, es war nur ein Unfall. Ein Totschläger, der einen Menschen aus Versehen erschlagen hat. Und die Städte sollen euch zur Zuflucht sein vor dem Rächer, dass der Totschläger nicht sterbe, bis er vor der Gemeinde zu Gericht gestanden hat. Und die Städte, die ihr geben sollt, sollen 6 Zufluchtsstädte für euch sein. 3 Städte sollt ihr geben diesseits des Jordan und 3 Städte sollt ihr geben im Land Kanaan. Zufluchtsstädte sollen sie sein. Den Kindern Israel und dem Fremdling und dem Beisaßen in ihrer Mitte sollen diese 6 Städte zur Zuflucht sein, dass dahin fliehe ein jeder, der einen Menschen aus Versehen erschlagen hat. Wenn er ihn aber mit einem eisernen Werkzeug geschlagen hat, dass er gestorben ist, so ist er ein Mörder. Also einer, der illegal getötet hat. Der Mörder soll gewisslich getötet werden. Und wenn er ihn mit einem Stein, den er in der Hand führte, wodurch man sterben kann, geschlagen hat, dass er gestorben ist, so ist er ein Mörder. Der Mörder soll gewisslich getötet werden. Oder wenn er ihn mit einem hölzernen Werkzeug, das er in der Hand führte, wodurch man sterben kann, geschlagen hat, dass er gestorben ist, so ist er ein Mörder. Der Mörder soll gewisslich getötet werden. Der Bluträcher, der soll den Mörder töten. Wenn er auf ihn trifft, soll er ihn töten. Hier zwischendurch noch eine kurze Erklärung. Die Todesstrafe für Mord hat Gott eingesetzt in 1. Mose 9. Und zwar nach der Sintflut. Wir wissen ja, vor der Sintflut war Kain ein Mörder. Und Gott hatte ihm ein Zeichen angebracht, das ihm darauf hinweisen soll, dass niemand Kain töten darf für seinen Mord. Und aus einer Linie später, ganz nach seinem Vorbild, wurde Lamech in der 7. Generation nach Adam auch ein Mörder. Und zwar hatte ein junger Mann ihn geschlagen, ihm eine Wunde zugefügt und da hat er ihn gleich totgeschlagen. Und das hat er sogar noch verherrlicht mit einem Gedicht. In 1. Mose 4 hat er ein schönes Gedicht gemacht. Ja, das ist das erste Gedicht nach dem Sündenfall. 1. Mose 4, Vers 23. Und Lamech sprach zu seinen Frauen. Das war dieser freche Mann, der die Schöpfungsordnung durchbrochen hatte, die festgelegt hatte, ein Mann und eine Frau zusammen eine Ehe. Aber er hat 2 Frauen genommen, sagt 1. Mose 4. Und dann ein Gedicht an diese 2 Frauen. Und Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla, hört meine Stimme. Frauen Lamechs, horcht auf meine Rede. Das ist typische hebräische Poesie. 2 Verszeilen und jede Zeile drückt hier als synonymer Parallelismus denselben Gedanken aus. Ada und Zilla, hört meine Stimme. Frauen Lamechs, das ist eben Ada und Zilla, horcht auf meine Rede. Im Prinzip das gleiche wie höret meine Stimme. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde. Ja, einen Jüngling für meine Strieme. Das gleiche wird mit anderen Worten nochmals ausgedrückt. Also da hat ein junger Mann ihn verletzt und dafür wurde er umgebracht. Und dann fügt er hinzu, wenn Kain 7-fältig gerecht wird, so Lamech 77-fältig. Also er sagt frech, das hat schon unser Vorfahre erleben dürfen, man darf ihn nicht töten für den Mord und erst recht mich nicht. Das erste Gedicht, also kunstvoll gefasst, hat er Gewalt verherrlicht. Und wenn man denkt, wie sich das seither in der Geschichte so ausgeweitet hat, wenn man denkt, wie viel ist in der Kunst und in der Musik und auch gerade in der Kunst des Films. Film ist auch ein Kunstbereich, wie viel wurde da eingesetzt, um Gewalt zu verherrlichen, zu idealisieren, ja, und zu romantisieren. Und das ist genau das Problem hier. Er begann damit, künstlerisch Gewalt zu verherrlichen, und zwar illegale Gewalt. Aber nach der Sintflut, eben 1. Mose 9, da sagt Gott, er erlaubt den Menschen jetzt ab der Sintflut, das war vorher nicht erlaubt, auch Tiere zu essen. Aber dann lesen wir in Vers 6, wer Menschenblut vergießt, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden. Denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Also wenn ein Mensch einen anderen Menschen tötet, wird nicht Gott eingreifen, direkt eingreifen vom Himmel und ihn bestrafen, sondern der Mensch hat die Aufgabe, ihn zu bestrafen. Das war der Moment, wo Gott die Regierungen eingesetzt hatte. Und deshalb wird auch im Neuen Testament in Römer 13 erklärt, die Obrigkeit trägt das Schwert nicht umsonst. Und ein Schwert benutzt man ja nicht, um zu kitzeln unter den Armen. Ja? Das heißt, Gott hat der Obrigkeit die Schwertgewalt gegeben. Das bedeutet, der Staat hat ein Gewaltmonopol. Wir dürfen uns nicht rächen. Aber der Staat hat die Möglichkeit, eben da, wo Unrecht geschieht, mit Gewalt Unrecht eben zu stoppen, zu bremsen. Und da haben wir eine biblische Grundlage für unsere Polizei und auch für die Armee einer Nation. Die ist nicht da, um mutwillig Gewalt auszuüben, sondern sie ist da, um Gewalt zu verhindern. Der Staat hat die Aufgabe, seine Bürger zu schützen. Stellen wir uns vor, der IS würde sich da jetzt voll auf die Socken machen, um in Deutschland einen Anschlag nach dem anderen zu machen. Ja, und da gibt es tatsächlich Leute, die sagen, was soll der Staat Gewaltmonopol haben, das ist nicht recht. Ja gut, dann würden die voll zuschlagen. Aber der Staat hat die Aufgabe, die deutschen Bürger zu schützen vor solchem Unrecht. Aber eben nicht mutwillig. Wir können nicht Gewalt anwenden. Und darum sagt auch Epheser 6, Vers 10, unser Kampf als Gemeinde ist nicht wieder Fleisch und Blut. Wir haben gar keine Aufgabe in dieser Hinsicht, aber der Staat, jawohl. Wobei noch zu sagen ist, die Polizei bei uns hat nicht den Auftrag zu töten. Wenn Polizisten eine Pistole tragen, ist das nicht mit einem Auftrag zu töten, sondern da geht es um Selbstverteidigung. Aber es gibt die Situationen und dann, ich weiß nicht genau, wie das in Deutschland geregelt ist, in der Schweiz ist das so, dass da gibt es Spezialtruppen. Das sind nicht die normalen Kantonspolizisten, Spezialtruppen, und die bekommen dann den Befehl, töten. Wir hatten so einen Fall in Chur vor einigen Jahren, da war ein Mann auf dem Dach und hat wild mit dem Maschinengewehr Menschen erschossen. Und dann kam der Befehl, töten. Also der sollte nicht einfach nur ausgeschaltet werden, so, sondern mit Pfefferspray, nein, sondern der musste getötet werden. Aber der Staat hat das Gewaltmonopol, und das hat Gott bei Noah so eingesetzt. Aber der Staat darf seine Gewalt nie mutwillig anwenden, sonst wird er selber von Gott wieder zur Rechenschaft gezogen werden. Und wir wissen, wie das Dritte Reich eben die Gewalt in schrecklichster Weise missbraucht hat und mutwillig Millionen von Menschen umgebracht hat. Und da lesen wir in Jeremia, dass Gott eben diese Nationen, die sich am jüdischen Volk vergangen hat, das wird er siebenfach erstatten. Also da kann man nicht berufen, ja, das war Staatsgewalt und der Staat hat das Monopol. Nein, das ist nicht ein mutwilliges Monopol, sondern das darf nur gezielt und gerecht eingesetzt werden. Ja, und darum lesen wir hier in 4. Mose, gehen wir zurück, 35. von dem Mörder, der sterben soll, aber nicht der Totschläger. Das ist eben der Punkt. Und ich lese nochmals in Vers 19, der Bluträcher, der soll den Mörder töten. Wenn er ihn antrifft, soll er ihn töten. Und wenn er ihn aus Hass gestoßen oder mit Absicht auf ihn geworfen hat, dass er gestorben ist, oder ihn aus Feindschaft mit seiner Hand geschlagen hat, dass er gestorben ist, so soll der Schläger gewisslich getötet werden. Er ist ein Mörder. Der Bluträcher soll den Mörder töten, wenn er ihn antrifft. Also der Mörder, das ist der, der das Gebot, du sollst nicht töten, was eigentlich bedeutet, Lotirzach heißt eigentlich, du sollst nicht morden, wie ich das schon erklärt habe, der hat dieses Gebot übertreten. Vers 22. Wenn er aber von ungefähr, nicht aus Feindschaft, ihn gestoßen oder unabsichtlich irgendein Werkzeug auf ihn geworfen hat oder ohne es zu sehen, irgendeinen Stein, wodurch man sterben kann, auf ihn hat fallen lassen, dass er gestorben ist. Er war ihm aber nicht Feind und suchte seinen Schaden nicht, so soll die Gemeinde zwischen dem Schläger und dem Bluträcher nach diesen Rechten richten. Und die Gemeinde soll den Totschläger aus der Hand des Bluträchers retten. Und die Gemeinde soll ihn in seine Zufluchtsstadt zurückbringen, wohin er geflohen ist. Also der Bluträcher hat gewissermaßen vom Staat, kriegt quasi vom Staat das Gewaltmonopol, dass er der Ausführende ist, um einen Mord zu ahnden. Aber eben, wenn das eben kein Mörder war, dann muss dieser Totschläger geschützt werden. Nochmals Vers 24, so soll die Gemeinde zwischen dem Schläger und dem Bluträcher nach dessen Rechten richten. Und die Gemeinde soll den Totschläger aus der Hand des Bluträchers erretten und die Gemeinde soll ihn in seine Zufluchtsstadt zurückbringen, wohin er geflohen ist. Und er soll darin bleiben bis zum Tod des hohen Priesters, den man mit dem heiligen Öl gesalbt hat. Wenn aber der Totschläger über die Grenze seiner Zufluchtsstadt, wohin er geflohen ist, irgend hinausgeht und der Bluträcher findet ihn außerhalb der Grenze seiner Zufluchtsstadt und der Bluträcher tötet den Totschläger, so hat er keine Blutschuld. Denn er soll in seiner Zufluchtsstadt bleiben bis zum Tod des Hohen Priesters. Und nach dem Tod des Hohen Priesters darf der Totschläger in das Land seines Eigentums zurückkehren. Und dies soll euch zu einer Rechtssatzung sein bei euren Geschlechtern in allen euren Wohnsitzen. Das ist die Grundlage dieser Zufluchtsstädte. Jetzt schlage ich nochmals so, jetzt die korrekte Folie. Hier finden wir diese sechs Zufluchtsstädte. Leider habe ich keine freie Karte gefunden auf Deutsch, sondern nur auf Hebräisch. Aber so lernt man ein bisschen Hebräisch. Wir sehen, drei Zufluchtsstädte befinden sich im Ostjordanland. Golan. Der Ort Golan. Dann Ramot. So, jetzt ist klar. Also nochmals, Golan, die Stadt Golan auf den Golanhöhen, oberhalb des Sees Genezareth auf jordanischer Seite, dann Ramot in Gilead, das sind die Berge von Gilead hier, und Bezer, da im Stammesgebiet von Ruben, ganz nahe da, wo der Jordan ins Tote Meer mündet. Und auf der anderen Seite, im Norden, im heutigen Galiläa, Kadesh. Und im Bergland, Sichem. Hier steht Schem, das ist Sichem. Und dann im heute sogenannten besetzten Westjordanland, im Süden, Hebron, Gemeinschaft. Diese drei und drei Städte. Und was fällt auf? Die sind wunderbar im Land verteilt. Dass wo auch immer dieses Unglück mit Haftpflicht eben stattfinden könnte, dass es sofort die Möglichkeit gibt, einen Ort zu finden. Und es gibt immer von einer Stadt bis zur nächsten wenigstens eine Möglichkeit, in 110 Kilometern dort zu sein. Das heißt, ein Totschläger müsste nie mehr als 55 Kilometer zurücklegen, um bei einer Zufluchtsstadt zu sein. Das ist relativ wenig, ja? Das schafft man in einem Tag, um dann in Sicherheit zu sein. Und jetzt, was ist die Bedeutung dieser Zufluchtsstätte ganz grundsätzlich? Stellen wir uns vor, uns würde das eben passieren, man geht in den Wald mit jemandem zusammen, hat da eine Axt und schlägt einen Baum und plötzlich löst sich das Eisen und das Eisen fliegt durch die Luft genau an den Kopf der Begleitperson und sie stirbt. Und die Verwandten, die sagen, das war Mord. Es war kein Mord, es war ein Unfall. Ich bin ein Totschläger, aber sieht man, das Leben war so normal am Morgen, man hat gefrühstückt, das war alles. Niemand hätte gedacht, dass irgendetwas in dieser Art geschehen würde und plötzlich. Man kommt aus dem Nichts in eine Situation, wo man wirklich in größter Drangsal ist. Und jetzt schlagen wir auf in den Psalmen. Um zu verstehen, was die Bedeutung dieser Zufluchtsstätte ist, Psalm 46. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, eine Hilfe reichlich gefunden in Drangsalen. Ganz wörtlich steht im Hebräischen, sich finden lassend. Ja, und das haben wir dann übersetzt, reichlich gefunden in Drangsalen. Also eine Zuflucht, die sich leicht finden lässt, so wie die Zufluchtsstätte. In höchstens 55 Kilometer ist man in Sicherheit. Und so sehen wir, dass diese Zufluchtsstätte ein Bild sind von Gott, der uns eben Zuflucht und Stärke ist, Hilfe ist, gerade in Zeiten von größter Not, die plötzlich und unversehens über uns kommen kann. Das ist übrigens interessant im Titel, das gehört zum Urtext, dem Vorsänger, das heißt dem Dirigenten, der Vorsänger, der Menazeach, das ist der Dirigent. Das Wort wird heute benutzt für den Orchesterdirigenten, der Menazeach. Dem Vorsänger oder dem Dirigenten von den Söhnen Koras auf Alamot ein Lied. Alamot, das ist die höhere Oktave. Ja, im Gegensatz zu Sheminit, das kommt ja auch in den Psalmen vor, das ist dann die acht Töne, Shmone heißt acht, Sheminit, ist die acht Töne tiefere Oktave. Also die Sänger im Tempel mussten das im Tenor singen, in hoher Stimme, das ist so richtig die Stimmlage, wenn man in Not ist. Ja? In den tiefen Lagen, das klingt nicht gleich wie Not und Elend, aber in den hohen Lagen. Und das ist sogar vorgeschrieben, Psalm 46, in der hohen Lage singen, Gott ist uns Zuflucht und Stärke, eine Hilfe, reichlich gefunden in Drangsalen. Und das wird uns so durchs Land Israel illustriert. Und hier wird garantiert, die Bürger dieser Zufluchtsstätte müssen den Totschläger, wenn er da ankommt und sein Problem mitteilt, den Ältesten der Stadt, die müssen ihn dann aufnehmen und ihn schützen, in Sicherheit bringen. Und sie müssen garantieren, dass er dann vor ein Gericht gestellt wird, wo die Sache in Ruhe, ohne Überstürzung, geklärt und geregelt wird. Und wenn dann natürlich klar wird, er war ein Mörder, dann würde er seine Strafe bekommen. Aber wenn das eben nicht ist, so wird er geschützt. Und wenn dann der Hohepriester gestorben ist, dann darf er wieder nach Hause gehen. Dann ist die Garantie da, das Gericht hat es geklärt. Wenn jetzt noch ein Bluträcher käme, das wäre garantiert ein Mörder. Ja? Also der wird dann zurückgehalten. Das Gericht hat ganz klar gesagt, da ist Unschuld und da hat jeder diesen Entscheid des Gerichts dann anzuerkennen. Und dann wird noch zusätzlich gesagt, aber er soll dann nicht direkt nach dem Gerichtsentscheid gehen, sondern erst nach dem Tod des Hohenpriesters. Der Tod des Hohenpriesters bringt wieder die alte Sicherheit und die alte Situation des Friedens zurück. Und das ist natürlich ein wunderbarer Hinweis auf den Herrn Jesus, der als hoher Priester für uns gestorben ist, um eben alles in unserem Leben gut zu machen. Und jetzt ist es so, all diese Namen haben natürlich eine Bedeutung, so wie alle Namen im Buch Josua. Und ich habe ja schon hingewiesen auf das schöne Buch von Abraham Meister, wo alle Namen der Bibel erklärt werden. Es ist eine Fundgrube, um eben zu lernen, was Gott uns durch diese Namen sagen will. Bestimmt gibt es Leute, die sagen, ja, aber das darf man doch nicht. Die Namen übersetzen und dann meinen, da könnte man eine geistliche Bedeutung daraus ableiten. Ja, wo lernen wir, wie man die Bibel auslegen muss? Von der Bibel. Es ist genau gleich, wie wenn jemand fragt, wie lernt man beten? Man lernt beten durch die Bibel. Die Bibel sagt, wie man beten soll. Und wir haben so viele Beispiele. Und übrigens, wenn manchmal die Frage aufkommt, sollen wir zu Gott, dem Heiligen Geist, beten? Dann kann man sagen, ja, schau mal, was die Bibel in all den Beispielen zeigt. Da lernen wir beten. Und wir finden Gebete zum Vater und wir finden Gebete zum Sohn, aber wir finden nie Gebete zum Heiligen Geist. Ja, aber er ist ja Gott, genauso wie der Vater und wie der Sohn. Ja, natürlich. Er ist der ewige Geist. Er ist allwissend, allmächtig, allgegenwärtig, genauso wie der Vater und der Sohn. Aber es ist so, dass Epheser 6, Vers 20 und auch Judas 20 sagt, dass wir beten sollen im Heiligen Geist. Und dieser Ausdruck im Heiligen Geist bedeutet im Griechischen in der Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt, der Heilige Geist gibt uns die Kraft, um zum Vater und zum Sohn zu beten. Und das ist ganz wichtig, dass man nicht nur zum Vater, sondern auch zum Sohn betet. Denn wir lesen zum Beispiel in 1. Korinther 1, Vers 2, der Brief ist gerichtet an die Versammlung Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, sowohl ihres als unseres Herrn. Das Anrufen des Namens des Herrn Jesus ist das Kennzeichen der Gemeinden weltweit. Der Korintherbrief ist nicht nur für Korinth und für eine lokale Situation und bestimmte Kultur, nein, ausdrücklich weltweit für alle Gemeinden, wo an jedem Ort, und das Typische der Gemeinden ist, sie rufen den Namen unseres Herrn Jesus Christus an. Und so haben wir auch eben viele weitere Beispiele, dass der Name des Herrn angerufen wird, dass zu dem Herrn Jesus gebetet wird und er auch angebetet wird. Offenbarung 5, die 24 Ältesten fallen nieder vor dem Lamm und beten das Lamm an. Würdig ist das Lamm, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Ja, und so lernen wir aus der Bibel eben, wie beten geht. Und das Anrufen des Namens des Herrn Jesus ist sogar in Verbindung mit der Errettung grundlegend. Denn Römer 10 sagt in Vers 9, das ist das Wort des Glaubens, welches wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche. Denn derselbe Herr von allen ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der irgendeinen Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Also das Anrufen des Namens des Messias, des Herrn Jesus, ist heilsnotwendig. Aber eben, die Bibel lehrt nicht, dass wir zum Heiligen Geist beten, so lernen wir durch die Bibel zu beten. Und die Bibel lehrt uns auch, wie man die Bibel auslegen soll. Die Grundsätze zeigt der Heilige Geist, und da schlagen wir auf, in Verbindung mit Namensübersetzung, Hebräer 7. Da geht es eigentlich um eine Auslegung von 1. Mose 14, die Begegnung von Abraham und Melchisedek. 7,1. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging, als er von der Schlacht der Könige zurückkehrte und ihn segnete, welchem auch Abraham den Zehnten zuteilte von allem. Hier lernen wir sogar zu predigen. Nicht wahr? Das Wichtigste ist, das Wort Gottes vorlesen. Also liest man 1. Mose 14 vor, diese Begegnung nach der Schlacht der Könige, wie Abraham da ins Tal der Könige ging, ins Tal Schawe, bei Salem, und dann kommt der Priester Melchisedek heraus mit Brot und Wein und so weiter. Liest man den Text vor. Das ist das Wichtigste. Und dann ist es nützlich, wenn man den Text kurz zusammenfasst. Und das macht hier Vers 1. Und zwar eben viel, viel kürzer, als was im Bibeltext steht. Nochmal die wichtigen Punkte, die jetzt behandelt werden sollen, zusammenführen. Dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes, des Höchsten, der Abraham entgegenging, als er von der Schlacht der Könige zurückkehrte und ihn segnete, welchem auch Abraham den Zehnten zuteilte von allem. Und jetzt kommt Auslegung. Der erstlich verdolmetscht König der Gerechtigkeit heißt. Melchisedek heißt König der Gerechtigkeit. So dann aber auch König von Salem. Die Bibel sagt, er war König von Salem. Das ist der König des Friedens. Ja? Melech Shalem heißt König des Friedens. Das ist König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens haben. In 1. Mose 14 wird Melchisedek einfach so angeführt. Es wird kein Geschlechtsregister aufgeführt von ihm. Es wird nicht gesagt, wann er geboren worden ist. Es wird auch nichts mehr berichtet über seinen späteren Tod. Und es wird auch nichts gesagt von seiner Mutter und von seinem Vater. Natürlich hat er das, aber der Heilige Geist beschreibt Melchisedek in dieser Weise. Und darum wird dann ausgelegt, aber dem Sohne Gottes ähnlich gemacht. Das ist die genaue Bedeutung des griechischen Wortes. Dem Sohn Gottes ähnlich gemacht, bleibt Priester auf immer da. Also hier wird erklärt, diese Geschichte ist ein Hinweis auf den Herrn Jesus. Und dieser Melchisedek, das war ein kananäischer König, aber ein gläubiger Kananiter, der wird so dargestellt, dass er dadurch ähnlich ist wie der Sohn Gottes, der als ewiger Sohn keinen Anfang und kein Ende hat. Es ist übrigens interessant, dass es nicht heißt, der Jesus Christus verglichen oder ähnlich gemacht wird, sondern dem Sohn Gottes. Um zu sagen, der Jesus ist von Ewigkeit her Sohn. Nicht nur als Mensch, als er durch den Heiligen Geist gezeugt wurde, er wurde als Mensch Sohn Gottes. Aber als Gott ist er von Ewigkeit her Sohn Gottes. Und so lernen wir, wie man das Alte Testament, die Bildersprache, auslegen muss. Dass also nicht nur wichtig ist, was da steht, sondern man muss beachten, es hat seinen Sinn, wenn der Heilige Geist gewisse Dinge nicht sagt. Melchisedek war nicht der Herr Jesus. Er wird dem Sohn Gottes ähnlich gemacht, nicht wahr? Es ist eben nur ein Bild. Aber hier wird gezeigt, wie wichtig es ist, dass man die Namen übersetzt. Und so kann man zeigen, Melchisedek, König der Gerechtigkeit, ist ein Hinweis auf den Herrn Jesus, der in der Zukunft einmal als König in Jerusalem, Jerusalem, das ist der lange Name von Salem, Salem, Friede, Jerusalem, Gründung des Friedens, wird er als König der Gerechtigkeit im tausendjährigen Reich regieren. Aber nicht nur König der Gerechtigkeit, König von Salem, er wird der König des Friedens sein, der in Frieden über die ganze Welt regieren wird. Und das gibt uns ganz klar das Recht und noch mehr die Aufgabe, eben Namen zu übersetzen. Jetzt schauen wir uns das an und beginnen mit Kedesh, da in Galiläa. Kedesh heißt Heiligtum. Heiligtum. Schlagen wir auf Jesaja 57, Vers 15, um die geistliche Bedeutung zu erfassen. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Ist das nicht wunderbar? Gott stellt sich hier vor, dass er im Heiligtum wohnt. Das entspricht Kedesh, ja, sinngemäß. Und dieser Gott im Heiligtum, das ist der Gott derer, die zerbrochen am Boden liegen. Und bei ihm Zuflucht suchen, natürlich. Und darum sagt er, ich wohne in der Höhe im Heiligtum und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. So ist Gott uns Zuflucht und Stärke, eine Hilfe reichlich gefunden in Drangsalen. Und er richtet uns auch wieder auf. Der nächste Name, Sichem, Schulter. Ich habe schon erklärt, das hängt eben damit zusammen, dass Sichem zwischen den zwei Bergabhängen liegt, in der Talsohle zwischen Ebal und Garizim. Und darum heißt der Ort Sichem. Aber dieser Ausdruck Schulter hat natürlich seine tiefe Bedeutung, wenn wir Jesaja 9 aufschlagen. Jesaja 9, Vers 6. Denn ein Kind ist uns geboren. Je nach Bibelübersetzung kann die Verszahl abweichen. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Der Herr Jesus wird in der Zukunft einmal alle Probleme der ganzen Welt lösen. Ich habe das diese Tage auch schon gesagt. Die UNO, die ja am Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 gegründet wurde, um den Völkerbund abzulösen. Der Völkerbund wurde ja gegründet nach dem Ersten Weltkrieg, um zu verhindern, dass je wieder eine solche Katastrophe stattfinden würde. Die Katastrophe eines Weltkrieges. Das war das erste Mal, 1914 bis 18, dass ein Krieg alle 5 Kontinente der Welt betroffen hatte. Und so hat man den Völkerbund gegründet, dass so etwas nie mehr geschieht. Und ein paar Jahre später, das, was es in der ganzen Menschheitsgeschichte nie gegeben hatte, geschieht nochmals. 39 bis 45. Und darum war klar, eine solche Organisation, weg. Die muss durch eine viel bessere Organisation ersetzt werden, die wirklich dafür sorgt, dass nie mehr ein Weltkrieg kommt und dass der Friede unter den Völkern und die Verständigung unter den Völkern durchgesetzt wird, Gerechtigkeit in diese Welt gebracht wird. Ja. Das ist die UNO. Die so eine schwarze Liste auf sich hat von Verirrungen, wenn wir nur denken, diese ungerechten Verurteilungen durch die Jahre hindurch gegenüber Israel. Ja, also, das ist eben die UNO. Und die sollte die Probleme der Welt und auch des Hungers und der sozialen Ungerechtigkeit in dieser Welt eben lösen. Aber wir müssen ja nicht einfach mit dem Finger wegzeigen, sondern wir müssen sagen, wir Menschen schaffen das gar nicht. Wir können unsere Probleme nicht lösen. Wir schaffen es nicht. Wir müssten, eben nicht nur Sie, ja, und die, wir müssten kapitulieren und klar sagen, wir können es nicht. Gut, ich hoffe, wir als Gläubige haben so kapituliert und das bereits gesagt, ja, das schaffen wir nicht. Das können wir nicht. Wir brauchen den Friedenfürsten, von dem hier die Rede ist. Und von ihm heißt es, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Auf seinen Schultern ruht die ganze Welt und er kann die Probleme des Krieges lösen. Es wird nicht mehr Krieg geben in den 1000 Jahren der Friedensherrschaft des Herrn Jesus. Es wird keine hungernden Menschen mehr geben. Er wird das Problem des Hungers wirklich lösen. Es wird keine soziale Ungerechtigkeit mehr geben, sondern der Jesus wird durchgreifen und wird das alles gerecht lösen. Er wird sogar das Problem der Naturkatastrophen lösen und der Seuchen und der Krankheiten. Denn er wird die Welt von Krankheit befreien in den 1000 Jahren. Die Lahmen werden springen und die Blinden werden sehen. So steht das in Jesaja 35. All die Heilungen damals in den Evangelien beschrieben, waren ein Vorgeschmack. Das waren die Wunder des zukünftigen Zeitalters, wie Hebräer 6 sagt. Eine Vorwegnahme. Dann werden die Charismatiker das erleben, was sie jetzt schon wollen. Nur ist jetzt noch nicht das tausendjährige Friedensreich. Da müssen wir warten und beten, dein Reich komme. Dieses Reich des Friedens ist noch nicht da. Dein Reich komme. Aber dann wird er alles lösen. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und übrigens, Vers 6 sagt, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Der Herr Jesus wurde dann als wirklicher Mensch geboren, als Kind. Aber dann heißt es in der zweiten Verszeile, das ist nicht ganz genau das Gleiche. Das ist ja alles poetisch. In der Poesie, im Synonymparallelismus ist es manchmal genau gleich oder fast das Gleiche. Ein Sohn uns gegeben, das bedeutet, dass Gott uns den ewigen Sohn, der von Ewigkeit her Sohn ist, geschenkt hat. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, das ist der ewige Sohn, gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Er hat uns den Sohn gegeben und auf seiner Schulter wird die Herrschaft ruhen. Und er hat diese vier Doppelnamen, im Hebräischen sind das vier Doppelnamen. Wunderbarer Berater, das gehört zusammen. Also nicht wunderbarer Berater, sondern wunderbarer Berater. Das hat Händel so schön vertont in dem Messias. Und am besten muss man natürlich diese Aufnahme sich anhören mit Pauken. Es gibt Aufnahmen ohne Pauken, aber es gibt die Aufnahmen mit Pauken. Und das, es ist unglaublich. Wenn dann die Paukenschläge kommen, ich war nicht wie in der Popmusik ständig. Brauchen wir gar nicht. Wir wissen doch, wie das Metrum ist. Wir müssen doch nicht ständig sagen, das ist 1, 2, 3, 4, 1, 2. Nein. Das ist ja unsinnig. Aber wenn das Schlagzeug eingesetzt wird, so wie Gewürz, ja, beim Essen macht man ja nichts. So. Und dann hat es unter dem Pfeffer noch etwas zu essen. Nein, eben gezielt. Und an dieser Stelle, diese Paukenschläge. Wunderbar. Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Und da wird übrigens schön gezeigt, dass der Messias Gott und Mensch sein wird. Die Rabbiner haben auch gesagt früher, das spricht von dem Messias. Aber bis heute sagen die orthodoxen Juden, der Messias wird ein normaler Mensch sein. Aber hier steht, ein Kind geboren, da ist ein Mensch. Man nennt seinen Namen, wunderbarer Berater, starker Gott. El Gibor. Dann ist er Gott. Vater der Ewigkeit, Friede also eigentlich Fürst des Friedens, Sar Shalom. Und wenn er einmal auf seinen Schultern tragend alle Probleme der Welt löst, und dann dürfen wir denken, wenn wir plötzlich in Not kommen, wir fliehen nach Sichem. Er kann auch meine Probleme heute lösen und tragen. Da erleben wir geistlich in Sichem eben, wie der Jesus wirklich der ist, der alles auf seinen Schultern tragen kann. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, eine Hilfe, reichlich gefunden in Drangsalen. Und bevor wir nach Hebron gehen, in den Süden, also vom heute im Norden sogenannte besetzte Westjordanland ins südliche sogenannte besetzte Westjordanland, nach Hebron, da machen wir jetzt Pause. Eine Viertelstunde.